Performance Marketing ist im Prinzip alles, was ich ansatzweise messen kann. Und wenn ich was messen kann, dann kann ich es auch skalieren. Und meistens passiert die Skalierung tatsächlich dann über Budgets. Ich versuche es eher mittel- und langfristig aufzubauen, weil wenn jemand kurzfristig zum Beispiel Leads erhalten will, dann soll er sie kaufen. Das funktioniert dann immer noch am günstigsten. Wenn man aber nachhaltig und für sich selber die Sachen aufbauen will, ja, das funktioniert dann halt auch, aber halt eher mittelfristig, langfristig. Man muss da unterscheiden, will ich jetzt einfach nur sichtbar werden? Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit mit geringeren Budgets, also da sage ich jetzt mal so, fängt bei 300, 400 Euro an im Monat, dass man da schon eine sehr gute Reichweite und Sichtbarkeit erzeugen kann. Inklusive dem ganzen Thema Remarketing, das lohnt sich eigentlich für jeden. Sprich, dass jeder, der irgendwie schon mal mit mir zu tun hatte, der auf meiner Webseite war, irgendwas gemacht hat, dass ich den wieder ansprechen kann. Weil das ist die günstigste Variante, da wirklich an Leute ranzukommen. Immobilienangebote, ich nenne es gerne abseits der Portale. Das heißt, dass wir alle Kanäle nutzen, die nicht Scout, Immowelt und so weiter heißen oder Kleinanzeigen heißen, sondern eher Google, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Und dass wir dort die Immobilien im Prinzip präsentieren können und das aber so einfach wie auf einem Portal. Sprich, wir holen sie aus dem CRM und veröffentlichen sie dort. Kann ich dann halt, wenn ich das ein bisschen clever mache, dann auch schon. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden im Rheinland, da sind wir bei 8 Euro oder sowas auf Meta und da reichen da wirklich Tausende von Leuten. Und es hört halt gar nicht danach auf. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Interessenten holen, das ist das eine, aber meine ganze Markenwahrnehmung, weil überall ist mein Logo zu sehen, meine Farben zu sehen, Eigentümer, die vielleicht sehen, oh, an dem komme ich doch überhaupt nicht vorbei. Also wenn man das mal weiterspinnt, hole ich nicht bloß Interessenten, sondern ich zahle auch extrem in die ganze Sichtbarkeit ein. Und das für 8 Euro fürs gesamte Rheinland auf den Meta-Kanälen, das ist halt ein Apfel und ein Ei.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Robert Kamczyk. Robert war früher für Flowfact tätig, heute berät er Immobilienmakler rund um das Thema Digitalstrategie. Dabei geht es schwerpunktmäßig um Performance-Marketing und Social Ads, also insgesamt mehr Reichweite für erfolgreiche Immobilienmakler. Außerdem sind wir gemeinsam Moderatoren der Facebook-Gruppe Makler-CRM.
Genau.
Schön, dass du Gast im Immokaiser-Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch und lass uns aber mit dem altbewährten Konzept 3-Frage-Schnellrunde in den Podcast starten. Wo lädst du außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen Akku eigentlich auf?
Außerhalb meiner 4 Wände ist schon das richtige Wording, weil meistens bin ich halt in den Bergen oder im Wald unterwegs. Ich laufe sehr gerne, weil dieses Resetten, also wirklich dieses Auspowern, das hilft mir dann doch nochmal irgendwo auf andere Gedanken zu kommen. Also das ist auch immer, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann gehe ich raus und nehme die Auszeit, weil danach kommt man super schnell wieder auf gute Gedanken.
Gute Gedanken hast du vielleicht auch rund um das Thema Immobilie. Hast du selber Immobilien?
Nein, ich bin Mieter schon immer gewesen. Ich würde es gerne ändern, aber die passende Immobilie fehlt noch. Wir suchen gerade aktuell. Also wer so im Raum Radolfzell was Schönes hat, ein Häuschen für die kleine Family, dann her damit.
Okay, also der Aufruf ist gemacht. Bitte bei Robert Kamczyk melden, wenn passende Immobilien im Portfolio sind. Wenn es dann vielleicht doch ein sanierungsbedürftiges Objekt wird, könntest du da selber mithelfen?
Ich könnte helfen, indem ich nicht helfe. Also wenn ich daneben sitze und nichts tue, ist wahrscheinlich allen am meisten geholfen, denn handwerklich, nein, keine Chance. Ich habe eine Architektin hier zu Hause, also das ist schon mal super, aber ich würde mal behaupten, dass es besser kommt, wenn man es machen lässt. Dafür gibt's Profis.
Sehr gut, ja. Robert, lass uns reingehen in den Podcast. Stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Ja, Robert Kamczyk, kleine Familie, hier unten jetzt inzwischen am Bodensee, bin seit tatsächlich 23 Jahren jetzt mit Immobilienunternehmen unterwegs. Die meiste Zeit davon war ich bei Flowfact, habe da sehr, sehr viele Wechseln miterlebt, habe damals in Dresden angefangen, bin dann nach Köln. 2008 hat's mich dann in die Schweiz verschlagen, um dann 2020 dann während Corona doch zu sagen, jetzt wäre es mal nach 19 Jahren doch toll, mal was anderes zu machen. Ja, und nach einer kurzen Station dann nochmal bei Bottomo, denke ich, ist auch vielen im Begriff, bin ich jetzt seit über 3 Jahren tatsächlich selbstständig und darf kleine, mittlere, größere Immobilienunternehmen begleiten und helfen bei dem ganzen Thema Performance-Marketing, Social Media, ja, alles, was irgendwie mit dem Digital-Marketing eigentlich zusammenhängt, was in Immobilienunternehmen anfällt. Das reicht oder das geht von Reichweite erzeugen, von digitalisierten Prozessen im Marketing bis hin zur klassischen Lead-Generierung. Ja, also ist sehr vielfältig und macht auch riesig Spaß.
Glaube ich. Spaß macht dir aber auch das Thema Sport, hatten wir eingangs schon ganz kurz. Ich habe dich natürlich in Vorbereitung auf den Podcast auch gegoogelt und dabei sind mir ein paar Bilder von dir aufgefallen, die dich als Trail- bzw. Ultra-Trail-Runner zeigen und in den Bergen natürlich, ja. Und da ist natürlich die Frage, die sich stellt, was treibt dich denn eigentlich in die Berge?
Ja, also da gibt's gar nichts irgendwie so, warum es ist. Also ich kann nur sagen, an der Nordsee oder Ostsee habe ich nicht das gleiche Gefühl oder also da habe ich keine Chance, mich, also da bin ich schnell gelangweilt, sagen wir es mal so.
Gut, du schreibst ja auch über deine Geschichten, Erfahrungen in den Bergen in deinem Blog Vitaminberge, ja, also das ist ja auch Vitamine, die du scheinbar aus den Bergen ziehst, nehme ich mal an, so ist ungefähr der Begriff Vitaminberge entstanden. Über die Trails und Ultra-Trails, die du gemacht hast, kannst du uns da ein bisschen abholen? Was war da zum Beispiel der herausforderndste, den du bis jetzt gemacht hast?
Also Ultra-Trail vielleicht erstmal für die das noch gar nicht gehört haben. Wobei, du hattest ja auch im letzten oder vorletzten auch schon einen Trailrunner dabei von Casafari. Mhm. Also Trailrunning ist im Prinzip, wir laufen das, was andere vielleicht wandern würden. Ne? Und für mich ist so der Klassiker seit inzwischen auch schon über 12 Jahren jedes Jahr mindestens einmal nach Madeira oder auf Madeira. Und dort gibt's den Madeira Island Ultra-Trail. Das sind verschiedene Distanzen. Letztes Jahr hatte ich mich dann auch mal in 115 Kilometern versucht, musste dann auch wegen der Hitze bei 70 Kilometern abbrechen, war auch okay. Aber dort habe ich tatsächlich 2016, 2017, 2018 die 85 Kilometer gemacht und das war schon mit den unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Also wir hatten teilweise Schnee oben auf den Gipfeln, starken Sturm, 3 Grad und dann unten im Tal waren es dann aber wieder 26 Grad. Also das war schon so eigentlich das Härteste. Und das Längste war tatsächlich, was war das Längste? 92 Kilometer im Regen um die Zugspitze herum. Also das war zwar nicht ganz
so anstrengend an.
Ja, durch den Regen, aber dadurch, dass es meistens dann doch eher Forststraßen zu dem Zeitpunkt waren, war es gar nicht mal so spannend, sag ich mal. Also da ist.
Wie lange ist man da unterwegs eigentlich bei 85, 92 Kilometern?
Also 2017, wo ich wirklich die beste Zeit gemacht habe, war ich in 19 Stunden 20, glaube ich, unterwegs oder 8 Stunden 30. Also
und läuft so man dann wirklich die ganze Zeit oder setzt du dich dann auch mal eine halbe Stunde hin und liest ein Buch oder machst ein Nickerchen?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich so, bei diesen Ultra-Trails, die am Stück sind, man hat zwar Verpflegungsstationen, wo man auch mal ruhen kann oder sowas, aber man bleibt nicht Ewigkeiten. Also ich nehme mein Zeug immer mit, also Essen, Trinken und mache das quasi während ich Strecke mache. Wenn es berghoch geht, da habe ich Zeit, weil da renne ich nicht, da hike ich eher, also schnelles Gehen. Und ja, das ist dann halt die Zeit, wo ich Zeit habe zum Essen, Trinken und Schlafen. Ja, also Distanzen unter 24 Stunden kann man auch ohne Schlaf schaffen. Entsprechend ist man danach im Eimer, aber das geht noch. Also es gibt auch andere Rennen, andere Formate. Also letztes Jahr habe ich zum Beispiel den Transalpine mitgemacht. Das sind 7 Etappen über die, von Lech letztes Jahr bis nach Südtirol, also jeden Tag über Marathon mit jeweils irgendwie 2.500 Höhenmetern. Da ist dann halt einfach wirklich dann in der Nacht Schlaf angesagt. Also da fällt man ins Ziel, geht schlafen, isst noch zwischendurch und früh geht's weiter. Also das ist, da kommt ein bisschen aufs Rennen und aufs Gelände drauf an natürlich.
Hm. Bei meiner Googelei nach Robert Kamczyk bin ich auch auf deine Weltmeistertitel gestoßen, die du als Volleyballer gesammelt hast. 3 Stück, glaube ich, an der Zahl. Wie ist das gekommen? Mhm. Also erstmal Hut ab!
Ja, also ich habe in der Volleyball-Nationalmannschaft der Behinderten gespielt, da ich rechts halb gelähmt bin. Also mein rechter Arm ist halb gelähmt und bin eigentlich durch Zufall, also ich bin oftmals in meinem Leben durch Zufall reingerutscht, genauso wie ich in das ganze Thema Immobilienwirtschaft reingerutscht bin durch Zufall, kann man sagen, bin ich auch in das Thema Volleyball reingerutscht. Ich war eigentlich beim Basketballtraining vom Orientierungslauf damals noch im Wintertraining und daneben haben die Volleyballer trainiert und da war auch einer dabei, dem ein Unterschenkel fehlt, der schon in der Nationalmannschaft gespielt hatte und hat mich gesehen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Man muss dazu nur sagen, ich bin über 2 Meter, also eigentlich schon tendenziell von der Statur her geeignet für Volleyball tatsächlich. Und ja, so hat sich das ergeben, habe dann leider die Paralympics 2000 in Sydney verpasst noch, aber danach war ich eigentlich jedes Jahr mit am Start. Ja, und dann haben sich 2007, 2009, 2011 die 3 Titel ergeben, die wirklich eindrucksvoll waren. Und das ist ein Erlebnis, was ich jetzt auch meiner Tochter erzählen kann. Ne? Also das ist wirklich eine sensationelle Sache gewesen.
Ja, wobei Titel ergeben sich ja, glaube ich, eher nicht, ne? Sondern sie sind ja ähnlich wie das beim Trailrunning ist, das Ergebnis oder die Ernte, die ja vorher gesät habt, ne?
Also es ist halt in der Nationalmannschaft, es ist halt immer so, man kommt dort zusammen und guckt dann gerade im Teamsport, wie kann man miteinander harmonieren, wie kombiniert man das. Gerade jetzt im Behindertenbereich ist es halt auch so, jeder hat eine andere Behinderung, was natürlich bestimmte Einschränkungen mit sich trägt. Also ich bin zum Beispiel, ich kann nicht annehmen, also das muss jemand anders machen. Dafür bin ich aber halt einfach mal ideal, um anzugreifen, weil mit 2 Meter, da kann ich einfach über viele Blocks drüber und schlagen. Und deswegen war das eigentlich relativ klar bei uns auch. Ich bin aus der Annahme raus, aber dafür kriege ich halt 70% aller Bälle und die muss ich tot machen. Und die Grundlage wird aber in den Heimvereinen, also zu Hause quasi gegeben, damit man dann halt, wenn man sich zu Lehrgängen, zu Trainingslagern getroffen hat, dass man da wirklich bloß noch das Zusammenspiel machen muss. Aber die Technik und so weiter, die Ausdauer, das musste vorher gemacht werden.
Hm. Ja, Wahnsinn. Also nochmal Hut ab. Was macht denn ihr eigentlich bei Relix Lab? Also vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen aufdröseln, womit du dich jetzt eigentlich selbstständig gemacht hast.
Also anfangs war es ein großer Bauchladen. Also da war von Website-Erstellung bis Performance-Marketing alles dabei. Inzwischen muss ich sagen, so Thema Website-Erstellung habe ich eigentlich komplett weggegeben. Hauptsächlich mache ich Performance-Marketing, also das heißt Google-Werbung, Social-Media-Werbung, helfe Leuten, also den Unternehmen bei den ganzen Themen auch organisch zu wachsen. Also wie kann ich jetzt eine ordentliche Social-Media-Strategie aufbauen? Das ist eigentlich so, das füllt meinen Tag. Und wenn du sagst, ihr, das kommt auch immer öfter die Frage, also grundsätzlich, ich sag's immer 4 Augen und KI-Prinzip, denn das ist so ein bisschen, also ich habe noch ein paar Freelancer, die mir zuarbeiten, das sind dann so quasi die 2. Augen, ich habe die 2. Augen und dann gibt's noch ganz viele KI-Tools und Automationstools, die einfach darüber wachen, dass viele Sachen so laufen, wie sie laufen sollen.
Was braucht es denn sozusagen an Zutaten, damit du besonders erfolgreich im Sinne deiner Kunden tätig werden kannst?
Idealerweise so ein Grundverständnis, was kann Performance-Marketing oder was kann überhaupt Digital-Marketing und was kann es nicht. Also, dass die Erwartungen da an der Stelle wirklich auch passen, beziehungsweise, dass man sich auch drauf einlässt. Eine Prise Geduld manchmal auch, weil dieses Verständnis, ich mache den Wasserhahn auf und die Leads sprudeln, das ist in den meisten Fällen eher halt nicht so. Und diesen Anfragen sage ich auch dann eher ab, weil ich versuche es eher mittel- und langfristig aufzubauen, weil kurzfristig, also wenn jemand kurzfristig zum Beispiel Leads erhalten will, dann soll er sie kaufen. Das funktioniert dann immer noch am günstigsten. Wenn man aber nachhaltig und für sich selber die Sachen aufbauen will, ja, das funktioniert dann halt auch, aber halt eher mittelfristig, langfristig.
Dann lass uns doch an der Stelle mal über Performance-Marketing sprechen. Also was verstehst du unter Performance-Marketing? Was beinhaltet es und was beinhaltet es nicht?
Performance-Marketing ist im Prinzip alles, was ich irgendwo zumindest ansatzweise messen kann. Und wenn ich was messen kann, dann kann ich es auch skalieren. Und meistens passiert die Skalierung tatsächlich dann über Budgets. Und deswegen redet man meistens bei bezahlter Werbung von Performance-Marketing. Und was zum Beispiel nicht dazu gehört, sind solche Sachen wie Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel oder organisches Social Media. Also wenn ich meinen Instagram-Account fülle, meinen Facebook-Account und so weiter, also meine Facebook-Seite, das ist dann eher nicht Performance-Marketing.
Und die Performance-Marketing-Kampagnen, die du betreust, was sind das in der Regel für Kampagnen? Was haben die für Ziele und was haben die auch vielleicht für Budgets?
Da gibt's ein tolles Reel bei mir im Instagram-Account dazu. Also man muss da unterscheiden, will ich jetzt einfach nur sichtbar werden. Mhm. Da habe ich natürlich auch die Möglichkeit mit geringeren Budgets, also da sage ich jetzt mal so, fängt bei 300, 400 Euro an im Monat, dass man da schon eine sehr gute Reichweite und Sichtbarkeit erzeugen kann. Inklusive dem ganzen Thema Remarketing, das lohnt sich eigentlich für jeden. Sprich, dass jeder, der irgendwie schon mal mit mir zu tun hatte, der auf meiner Webseite war, irgendwas gemacht hat, dass ich den wieder ansprechen kann. Weil das ist die günstigste Variante, da wirklich an Leute ranzukommen.
Also ich besuche die RealXLab-Seite, ja, ich, Robert Kaiser, gehe dann wieder runter. Und wenn ich dann auf irgendwelchen anderen Seiten surfe, die dann auch Google Ads schalten, dann weiß Google, das ist der Robert Kaiser, der war schon mal beim RealXLab auf der Seite. Jetzt versuche ich, den wieder rüberzuziehen, ja?
Genau. Also, dass ich den Leuten die Werbung wieder anzeige. Kennen wir vielleicht von Zalando oder von Amazon. Ich gehe auf Amazon, suche nach roten Schuhen und dann auf einmal bekomme ich auf allen Seiten, wo ich irgendwie bin, rote Schuhe angezeigt. Nur, dass wir das halt für Immobilien machen oder für Immobilienthemen machen. Und das ist halt auch eins, also Immobilienangebote. Dass man die halt, ich nenne es gerne, abseits der Portale. Das heißt, dass wir alle Kanäle nutzen, die nicht Scout, Immowelt und so weiter heißen oder Kleinanzeigen heißen, sondern eher Google, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter. Und dass wir dort die Immobilien im Prinzip präsentieren können und das aber so einfach wie auf einem Portal. Sprich, wir holen sie aus dem CRM und veröffentlichen sie dort. Kann ich dann halt, wenn ich das ein bisschen clever mache, dann auch schon, also wir haben zum Beispiel einen Kunden im Rheinland, da sind wir bei 8 Euro oder sowas auf Meta und da reichen da wirklich Tausende von Leuten. Ne? Und das ist natürlich eine super Sache. Und dann gibt's noch ein anderes Ziel, das ist natürlich das, was jeder am liebsten haben wollte, nämlich verkaufswillige Eigentümer, also Leads. Mhm. Ne, wer träumt da nicht von? Aber da muss man dann natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und da kommt es dann tatsächlich sehr auf die Region an. Wo ist man? Im ländlichen Bereich habe ich da meistens noch mal ein bisschen bessere Chancen als jetzt zum Beispiel in Metropolen, also in München oder sowas ist es irre teuer, weil ich einfach sehr viel Wettbewerb auch habe. Und man muss noch dazu sagen, also das, was ich im Performance-Marketing irgendwo mache, also dass ich da Geld reinstecke und dann für einen Klick Geld bezahle. Wenn meine Brand, also meine Marke, mein Unternehmen nicht bekannt ist, ist es immer teurer. Also deswegen lohnt es sich da auch, an der eigenen Marke zu arbeiten, dass die Leute nach mir suchen, dass die Leute mich kennen und so weiter, weil auch das spielt in das ganze Thema Suchmaschinenwerbung zum Beispiel oder Suchmaschinenoptimierung auch mit rein. Ja.
Lass mich das mal ein bisschen besser verstehen. Ja, also du sagst, wenn ich jetzt als Robert Kaiser inseriere und Robert Kaiser kennt niemand, weil alle den Immo-Kaiser kennen vielleicht, ja, und ich mache das Ganze als Immo-Kaiser, den vielleicht viel mehr Leute kennen, also als den Robert Kaiser oder als irgendeine unbekannte Marke, dann habe ich eine höhere Konvertierung, wahrscheinlich eine höhere Klickrate. Und das ist ein Effekt. Und der andere Effekt ist, weil ich eine schlechtere Klickrate habe, spielt Google mich vielleicht auch weniger aus oder verlangt von mir höhere Preise. Was steckt dahinter im Algorithmus, was dazu führt, dass eine große Markenbekanntheit eben zu einem billigeren Einkauf führt?
Wenn die Anzeige die relevanteste Anzeige ist für den Suchbegriff, umso günstiger wird es, weil das honoriert natürlich Google. Deswegen muss ich schauen, dass ich halt bekannt bin. dass ich oft geklickt werde, dass mich die Leute kennen. Deswegen ist zum Beispiel dann auch offline so ein Plakat, was ich irgendwo sehe. Wenn ich da das Logo sehe oder die Farben sehe und die sehe ich dann bei einer Online-Werbung wieder und klicke drauf, weil ich das ja schon kenne, dann ist das halt immer günstiger, auch auf die lange Sicht gesehen, als wenn ich das halt nicht machen würde, beziehungsweise ich würde es noch nicht kennen. Ne? Und die Optimierung beginnt ja quasi immer schon, zuerst gucke ich, dass ich die richtigen, also wenn wir jetzt mal bei Google Suche sind, dass ich auf die richtigen Keywords biete quasi, dann, dass ich eine relevante Anzeige dafür generiere, dass die Leute halt Lust haben, ah ja, das betrifft mich, das interessiert mich gerade, dass die draufklicken und dann natürlich, und das vergessen leider sehr viele, dass ich dir auf eine Seite schicke, also Landingpage, wo dann genau das Thema im Prinzip behandelt wird, so dass ich konvertieren kann, also dass ich den Kontakt dann auch bekomme. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich jetzt zum Beispiel, Sie wollen Ihre Immobilie bewerten, als Anzeigentext habe, ich habe ganz viel Geld jetzt für den Klick bezahlt und schicke die aber auf meine Startseite, wo ganz viele andere Themen sind und ich finde aber diese Immobilienbewertung zum Beispiel nicht. Ja, das ist immer das Ärgerlichste und vor allen Dingen das Teuerste, was man da irgendwo, also die teuersten Fehler, die man da an der Stelle machen kann.
Hm. Das ist so ungefähr wahrscheinlich, als würde man in einem Hochhaus eine Wohnung zum Besichtigungstermin anbieten und aber sagt nicht, welche Wohnung das im Hochhaus ist, sondern schickt die nur zum Hochhaus, ja?
Sehr schöner Vergleich, genau. Du schreibst unten an die Klingel, kommen Sie vorbei zur offenen Besichtigung und du hast aber einfach in dem Block irgendwie 200 Wohnungen und 10 Etagen und weißt nicht, wo die ist, sondern irrst du erstmal rum. Das ist zu vermeiden, weil ich denke, nach der ersten Etage werden dann sehr viele auch aufgeben und wieder einfach gehen. Und das wäre dann aber im Performance-Marketing eine teure Sache, denn wir haben ja für den Eintritt schon Geld bezahlt. Ne? Also wir kriegen ja noch nicht mal Geld, sondern wir bezahlen Geld.
Ja. So, jetzt hast du eben gesagt, du bist zum einen darauf spezialisiert, Käufer- oder Mieter-Marketing zu machen, ja, also Leads einzukaufen, abseits der Portale über Google Ads zum Beispiel und andere Kanäle. Da sagst du, wenn ich dich richtig verstanden habe, das kann man auch sehr günstig machen. Dass ich eben 8 Euro sind eben gefallen. Ich habe jetzt nicht mehr im Ohr, was du mit 8 Euro erzielt hast und ob das jetzt pro Lead war oder pro Monat oder kannst du das nochmal aufdröseln?
Grundsätzlich ist es halt so, wie auch um das Thema Schuhe wieder zu nehmen. Also ich kann ja Produktkataloge hochladen und die dann quasi durch Google oder Facebook verwalten und ausspielen lassen. Muss ich halt technisch im Hintergrund einfach nur dann Google auch die Informationen bereitstellen. Und mit der Möglichkeit haben wir halt die Chance, auch mit geringen Budgets, zum Beispiel 8 Euro am Tag bei Meta für Facebook, Instagram und das ganze Netzwerk, was dahinter hinten dran hängt, da wirklich zu bespielen und da auch, also genaue Zahlen müsste ich jetzt auch reingucken, aber wir haben da eine extrem große Reichweite. Und das hört halt gar nicht danach auf. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Interessenten holen, das ist das eine, aber meine ganze Markenwahrnehmung, weil überall ist mein Logo zu sehen, meine Farben zu sehen, Eigentümer, die vielleicht sehen, oh, an dem komme ich doch überhaupt nicht vorbei. Also wenn man das mal weiterspinnt, hole ich nicht bloß Interessenten, sondern ich zahle auch extrem in die ganze Sichtbarkeit ein. Und das für 8 Euro fürs gesamte Rheinland auf den Meta-Kanälen, das ist halt ein Apfel und ein Ei.
Definitiv. Also das erinnert mich so ein bisschen an, wenn ich in Facebook unterwegs bin und Maximilian Wolf im Prinzip gar nicht aus dem Weg gehen kann und er mir immer und immer und immer wieder ausgespielt wird, das ist halt das, was du sagst. Ne? Also genau. Das ist dieser Branding-Effekt, den man dann bei Insta und Facebook sehr gut beobachten kann.
Und auch bei Google.
Und natürlich auch bei Google, keine Frage. Ja. Hört sich attraktiv an, hat vielleicht noch nicht jeder unserer Hörer darüber nachgedacht, Performance-Marketing auch für Kauf- und Mietinteressenten einzusetzen. Relativ günstig, sagst du, plus Branding-Effekt. Lohnt sich also auf jeden Fall, Stand heute. Mhm. Und beim Verkäufer-Marketing hast du gesagt, kann ich auch bestätigen, ganz andere Budgets, die da bewegt werden. Immer ist es natürlich auch wichtig, dass wenn ich dann das Portemonnaie aufmache, dass ich dann nicht nur die Interessenten zu mir locke, sondern dass ich dann auch auf meinem eigenen Angebot, da sind wir jetzt wieder beim Beispiel mit dem Hochhaus, ja, dass ich dann eben auch das so attraktiv gestalte, Webseite zum Beispiel, dass es eine vernünftige Zielseite ist, wo dann eben auch der Interessent dann das findet, was er erwartet und die nächsten Schritte eingeleitet werden können.
Cool. Das ist im Prinzip der Weg, den man... Und nicht zu vergessen, also Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden und genauso ist es auch mit dem ganzen Performance-Marketing. Also es ist ein stetiges nach oben Irren, also die Falsifikation, also quasi ich teste etwas, schaue, wie es funktioniert ist, ändere etwas ab, lerne daraus, funktioniert, funktioniert nicht und so geht es im Prinzip nach oben. Natürlich hat man bestimmte Sachen, die weiß man einfach, die was funktioniert nicht, aber den Rest, den muss ich mir dann im Prinzip anlernen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man versteht am Anfang, es ist keine einmalige Sache. Also es ist nicht so, ich richte die Kampagne ein, oder also ne, für das Ziel, sondern ich richte die ein und dann optimiere ich stetig nach vorne. Also wir sind wirklich jede Woche mehrmals in den Accounts drin, um auch zu gucken, was läuft, wo läuft es vielleicht in die falsche Richtung, wo muss man was machen. Aber es kann natürlich auch mal sein, wenn wir eine größere Änderung gemacht haben, dass man einfach mal 3 Wochen nichts machen sollte, weil ansonsten erkennt man nicht mehr, lag es jetzt daran, dass es funktioniert hat oder war es einfach quasi, weil der Markt sich gerade irgendwie doch wieder verändert hat oder sowas. Ne? Also deswegen, also Geduld ist in dem ganzen Thema IT-Marketing auch nicht die schlechteste Sache manchmal, aber auch halt, dass man dann an den richtigen Stellschrauben zur richtigen Zeit dreht.
Was ist denn der Vorteil, dir mein Marketing-Budget zu geben, dass du es verwaltest, verglichen mit Robert Kaiser kümmert sich selber um sein eigenes Budget?
Schuster bleibt bei deinen Leisten, würde ich jetzt sagen. Also wenn mein Auto kaputt ist, dann gebe ich es in die Werkstatt, weil wenn ich es selber mache, dann bräuchte ich ein neues. Also viele Sachen kann man tatsächlich auch als Makler selber machen. Da biete ich zum Beispiel auch das Sparrings an, Sparringspartner an, dass man zusammen das erarbeitet und dann können die Makler das auch teilweise selber machen. Aber bestimmte Sachen, da muss ich up to date bleiben. Ich muss mich tief in das Thema reinarbeiten. Und da stellt sich dann halt die Frage, ist es wirklich des Maklers Job, jetzt wirklich tief in den ganzen Google-Themen drin zu sein? Oder wäre es nicht viel besser, wenn er das extern gibt und die Zeit, die dann frei bleibt, quasi zu nutzen, um das Ganze in Offline-Akquise, in Verkauf, in Kundenbetreuung und so weiter zu stecken. Also das ist halt der große Vorteil. Ich muss mich nicht auch noch um das Thema kümmern.
Mhm. Wie viel Zeit muss man dir mindestens geben, damit man auch sozusagen die Ergebnisse deiner Arbeit dann auch bewerten kann? Weil du musst ja auch erstmal alles einrichten und das muss ja dann auch irgendwann mal konvertieren. Beim Kunden auf der Seite. Mhm. Was ist so ein Minimum-Setup, wo du sagst, das macht gar keinen Sinn, unter dieser Zeitdauer überhaupt zusammen zu starten?
Also Ziel ist eigentlich, dass wir in 3 Monaten so weit sind, dass wir deutlich sehen können, ob es eine positive Richtung gibt oder nicht. Spätestens nach 6 Monaten, sage ich mal, muss zu sehen sein, funktioniert, funktioniert nicht. Oder wenn wir sehen, es funktioniert nicht, woran liegt's? Was muss man noch machen? Das kann dann wirklich daran liegen, dass zum Beispiel die Webseite einfach nicht geeignet ist. Dann muss man da deutlich mehr investieren rein. Oder man sieht halt einfach, die Konkurrenz ist extrem stark. Sprich, wir brauchen zum Beispiel mehr Budget oder müssen da auch noch andere Kanäle vielleicht erschließen. Ja, also ich bin da sehr offen. Was das betrifft, die Leute kriegen regelmäßige Feedbacks und Ideen, auch Reportings und das nicht nur irgendwelche Zahlenwüsten, sondern auch wirklich verschriftlicht, sodass man es versteht. Aber ich sag mal, unter 3 Monate ist es immer schwierig, gerade weil ich halt viele kleine Kunden auch betreue, wo die Budgets nicht so riesig sind. Und da brauchen wir dann einfach auch ein bisschen Futter im Sinne von Klicks, von Impressionen und so weiter, dass man da überhaupt was sehen kann. Aber nach 3 Monaten kann man auf jeden Fall schon deutlich sagen, geht in die richtige Richtung.
Das Schöne ist ja, wir reden über Performance-Marketing. Performance-Marketing ist messbar. Wenn man es mit einem Profi vor allen Dingen macht, ja, also dann werden am Anfang Ziele definiert, dann werden Budgets allokiert und dann wird man sicherlich am Ende des Zeitraums ja auch sagen können, was hat die ganze Kiste gebracht, wie viel Kauf-, Mietinteressenten, Verkaufs-, Interessenten konnten generiert werden und wie teuer waren die für mich im Einkauf und wie viel davon konnte ich dann tatsächlich auch zum Notar dann eben auch führen, ne?
Dem widerspreche ich leider komplett.
Was?
Nee, also
ist nicht messbar. Performance Marketing ist nicht messbar.
Es ist immer eine Halbwahrheit mit sehr vielen Lücken. Wir haben zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist natürlich das ganze Thema Datenschutz und Cookie-Consent. Wenn ich viele Leute habe, die meinen Cookie-Consent nicht akzeptieren, dann ist die Messbarkeit schon mal extrem eingeschränkt. Ja, also man kann das zwar ein bisschen hochrechnen, aber das ist natürlich schwierig. Von daher, da wird es immer irgendwo ein Gap geben.
Wie groß ist die Quote der Cookie-Consent-Ablehner?
Ein Drittel. Also so Durchschnitt würde ich jetzt mal behaupten, was ich so sehe, sind zwei Drittel, die es akzeptieren und ein Drittel, die es ablehnen. Da kommt es aber auch wieder ganz stark drauf an, wie man den Cookie-Consent gestaltet, welche Tools man da nutzt. Der einfachste Tipp, den ich da geben kann, macht das alle akzeptieren links beziehungsweise mal oben und nicht als letzte Auswahl oder so. Ne, also das quasi, wenn ich lese.
Möglicherweise noch mit Scrollen, ne?
Ja, mit Scrollen sowieso nicht. Also es sollte direkt kommen und so, dass ich als erste Option alles akzeptieren mache, weil die Leute lesen nicht weiter, sondern machen einfach okay. Machen das, klicken dann auf alle akzeptieren. Wenn das aber erst die dritte Option ist oder die irgendwo ganz rechts ist oder sowas, wo ich als letztes lesen würde, weil wir lesen von links nach rechts, dann ist die Quote tendenziell noch geringer. Von daher immer als erste Option anbieten und die Chance ist dann hoch, dass die Leute es machen, weil wir sind es inzwischen gewohnt, das zu tun. Mhm. Aber es bleibt trotzdem halt noch so eine ein gewisser Graubereich, der einfach dadurch entsteht.
Okay. Aber zwei Drittel, die bestätigen, da kann ich immer noch mit dem Gesetz der großen Zahlen doch das alles ganz gut messen, oder?
Ja, wenn du die großen Zahlen hast und die großen Zahlen hast du tendenziell dann halt nur über große Budgets. Ja, also von daher muss man dann mal gucken. Plus, und jetzt kommt das andere, und das ist eigentlich das Wichtigere bei Immobilienmaklern oder Immobilienunternehmen.
Ja, ich weiß, was kommt. Datenqualität.
Nee.
Kommt auch noch.
Attribution heißt das Zauberwort. Wie können wir es denn jetzt wirklich dieser Quelle zuordnen? Weil ich mache die Bewertung vielleicht, okay, da habe ich den Kontakt und so weiter, aber der Auftrag kommt erst ein halbes Jahr später und da rufe ich dich aber als Makler direkt an. Ich kann nie wieder zurückverfolgen, dass der, also in dem Fall vielleicht schon, weil er da messbar war und vielleicht schon hoffentlich mal im CRM drin war. Aber bei anderen Sachen, ne, also ich sehe den Immobilienmakler, hat eine Anzeige an der Bushaltestelle oder sowas. Jetzt gehe ich aber nicht über den QR-Code, den ich vielleicht messen könnte, sondern ich rufe den direkt an. Oder zwei Wochen später google ich danach und klicke jetzt auf die Anzeige. Ist jetzt quasi der initiale Punkt Google oder das Plakat gewesen? Also von daher, das ist sehr, sehr schwammig an der Stelle, gerade weil beim Immobilienmakler die Customer Journey auf Neudeutsch, also die Reise vom erstmaligen Gedanken, etwas zu verkaufen, bis das dann wirklich geschieht, ist extrem lange. Und deswegen ist halt auch das Thema, was wir vor uns hatten, mit dem Remarketing so wichtig. Im Prinzip, wenn wir den einmal haben, wenn der einmal irgendwie in unserem Funnel auch drin ist, in unserer Umarmung, in unserer Nähe, dann müssen wir den immer wieder ansprechen, sodass wir dann, wenn er sagt, jetzt will ich verkaufen, weil ich habe was geerbt, ich lass mich scheiden, ich ziehe um oder was auch immer, dass ich dann in dem Moment präsent bin. Und da wir aber nicht wissen, ob das nach einem Monat, nach einem halben Jahr oder einem Jahr ist, müssen wir das kontinuierlich machen.
Ja, na, deswegen, also du sprichst von Attribution, ne? Ich spreche dann auch von Datenqualität, also weil ich auch weiß, einfach viele Makler gehen dann auch nicht hin und halten das fest, woher der Lead denn jetzt kommt, dass man das eben auch standardmäßig Prozess verankert, dass ich eben genau das erfrage, dass ich das auch festhalte, damit du nachher im Performance Marketing auch die im Rahmen der Möglichkeiten eine Grundlage hast, um zu beurteilen, wenn auch über einen langen Zeitraum, weil du sagst ja zu Recht, ne, wir reden über viele Monate, die so ein Immobilienkauf, Verkauf sich auch hinzieht, dann eben auch sagen kann, was hat es am Ende des Tages gebracht. Und hinter so einem Maklerauftrag steckt ja viel Knete, ne? Also beim einen sind es 10.000 Euro, beim anderen sind es 20.000 Euro, beim dritten sind es 30.000 Euro Cottage. Immer davon abhängig, natürlich in welchem Segment, in welcher Region man unterwegs ist. Aber das hat natürlich einen Effekt, wenn ich das dann eben auch nachher belegen kann, dass das auf diesen Marketingkanal zurückzuführen ist. Deswegen ist das halt brutal wichtig, die Datenqualität im System eben auch möglichst gut zu halten.
Aber selbst da muss ich mir halt eingestehen, dass zum Beispiel, selbst wenn ich jeden frage, wo hast du uns denn gesehen und so weiter, also die Chance, dass die sich vielleicht an das erinnern, wo sie mich zum ersten Mal gesehen haben, weil das ja auch sehr unterschwellig passieren kann, ist die Chance halt immer noch hoch, dass es halt falsch ist, was sie uns sagen. Alleine schon, wenn sie dann sagen, ja, ich habe euch bei Google gefunden. Ja, war das jetzt eine bezahlte Anzeige? Hat da jemand gute Suchmaschinenoptimierung gemacht? Oder ja, das können die Leute nicht unterscheiden.
Ich kann natürlich die UTM-Parameter mit reinschreiben, ne, ins CM-System, ne, damit ich zumindest weiß, ob er über eine Performance-Marketing-Kampagne gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, ja.
Idealerweise macht man das, genau.
Ne? Ja, aber.
Und solange das noch nicht abgeschnitten wird oder sowas, ist das schon eine gute Sache.
Kannst du vielleicht mal erklären, was der UTM-Parameter überhaupt ist?
Also UTM, müsste ich jetzt lügen, was die Abkürzung bedeutet, aber das sind im Prinzip, ich brauche immer mindestens drei Parameter, die in der Website-URL oder in der verlinkten URL mit hinten dran gehängt werden. Das ist einmal UTM-Medium, UTM-Source und UTM-Campaign. Und mit diesen dreien kann ich quasi jetzt meinem Analytics zum Beispiel mitgeben, was ist das für Medium, über was es gekommen ist? Was war die Quelle? Also zum Beispiel Google, Facebook und so weiter. Und was war die Kampagne? So dass ich zum Beispiel unterscheiden kann, ist da jetzt über eine Anzeige aus der Kampagne Brand, also über meine eigene Markensuche gekommen, oder ist er über die Kampagne der Immobilienbewertung gekommen und so weiter. Oder ist er über eine E-Mail-Strecke gekommen? Aus welcher E-Mail kam der Klick? Sodass ich im Prinzip, wenn ich jetzt auch zum Beispiel viele Mailings verschicke oder sowas, dass ich dann sehen kann, ah, der hat jetzt auf das reagiert oder den hat das interessiert und so weiter.
Kann man immer schön in der URL sehen, ne, wenn man irgendwo auf eine Kampagne draufgeklickt hat und sich so durch die URL mal durchwurschtelt, kann man sehen, da steht UTM drin und dann ist genau das, was du gerade beschrieben hast, ja. Kannst du uns mal ein Beispiel dafür geben, wo du halt für einen Kunden auch richtig coole Ergebnisse erzielen konntest? Was war die Challenge und was konntest du da erzielen?
Also stolz bin ich zum Beispiel, dass ich bei einem Kunden tatsächlich so diesen ganzen Lead-Kosten, also messbaren Bewertungsleads, weil bei den meisten ist es dann halt wirklich dieses, was ist meine Immobilie wert, dass wir da halt irgendwie bei 60 Euro pro Lead sind und die Qualität tatsächlich sehr gut ist. Das ist eigentlich so das, was ich herausstellen würde. Das klappt nicht bei jedem. Und auch bei ihm war es jetzt eine lange, lange Zeit, die wir gebraucht haben, wo immer wieder was reinkam, wo wir immer wieder optimieren mussten. Aber inzwischen sind wir da einfach schon, dass es einfach fast auf Autopilot läuft, kann man sagen.
Ja, und, 60, du redest jetzt 70. über Verkäuferlead, ja?
Genau.
Und ja. Als du gestartet bist, wo lag der Leadpreis da so ungefähr?
180, 150, ja, ist immer unterschiedlich. Aber
das ist ja schon ein super, super Optimierungsergebnis.
Definitiv.
Also wenn du jetzt noch auf die Qualität guckst, ist natürlich auch wichtig, also nicht nur der Preis des Leads, sondern auch die Qualität des Leads, wenn man das jetzt als mindestens gleichbleibend unterstellt, dann ist alleine ja dieser Preisunterschied ja ein Riesenhebel, ne?
Genau, aber das sind halt auch also 3-4 Jahre, sage ich mal, intensive Arbeit. Ich würde da noch nicht, wie es diverse Wettbewerber von mir immer sagen, so auf Autopilot oder voll skalierbar und planbar und so weiter. Also das ist es definitiv nicht, weil wenn sich der Markt dreht, und das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch erlebt, dass sich da was tut, dann kann sich das halt auch ganz schnell mal wieder in eine andere Richtung bewegen. Deswegen muss man da halt auch dranbleiben und gucken, dass man dann halt an den richtigen Stellschrauben dreht.
Und hast du ein paar Best Practices, die du mit uns teilen kannst,
Also das Best Practice, was man eigentlich sagen kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel für das Thema Immobilienbewertung oder insgesamt Immobilienmakler Suchbegriffe bei Google, also bei der Google-Suche im Anzeigenbereich, dass man dort wirklich regelmäßig und damit sage ich wirklich wöchentlich schaut, für was werden meine Suchbegriffe, für was werden meine Anzeigen ausgestrahlt und dass ich dann auch ausschließe, weil Google unterscheidet oder kann zum Teil nicht unterscheiden, was ist ein Eigentümer, was ist ein Interessent. Na, also Haus verkaufen und Haus zu verkaufen ist für uns grundsätzlich sind zwei verschiedene Themen. Für Google ist es das Gleiche. Und Google guckt dann an der Stelle, ach, da gibt's aber ganz viele, die ihr Haus zu verkaufen suchen. Ja, also Interessenten. Da gibt's natürlich mehr als Eigentümer. Also bringen die uns die ganzen Interessenten. Nur, die interessieren uns bei einer Immobilienbewertungskampagne zum Beispiel überhaupt nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ich die von vornherein ausschließe, sodass ich möglichst bloß die drinne lasse, die wirklich auch tendenziell Eigentümersuchbegriffe sind. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel Immobilien, machen wir Stuttgart, gehört definitiv nicht dazu. Immobilie bewerten Stuttgart, ja. Ja, also, dass man da wirklich extrem eng geht. Und das ist tatsächlich auch das, was ich als erstes mache, wenn ich einen Account übernehme, dass ich gucke, wurde das gemacht? Wurde das ordentlich gemacht? Weil die Herausforderung ist halt genau deswegen, wenn jetzt eine Agentur zum Beispiel vorher dran war, die sehr viel mit Online-Shops gemacht hat, die kennen das Problem ja gar nicht. Weil bei Online-Shop, ich suche nach roten Schuhe, Produkt, Käufer, fertig. Beim Immobilienmakler haben wir einen Verkäufer, ein Produkt und einen Käufer. Also wir haben zwei Seiten, die aber extrem unterschiedlich teuer sind, ne? Weil es halt mehr Interessenten als Eigentümer im Zweifelsfall gibt. Und das kennen halt die meisten Agenturen nicht und vergessen, dass dann das halt Immobilien Stuttgart was anderes ist als Immobilienmakler Stuttgart oder Immobilienbewerten Stuttgart. Dass das tendenziell drei verschiedene Ziele sind, mit denen Leute irgendwie auf mich aufmerksam gemacht werden sollen. Ja. Hm.
Jetzt gibt's ja zum Beispiel beim Preisfinder die Möglichkeit, dass du auch sagen kannst, also in so einem Immobilienbewertungsstrecke, über die spreche ich gerade, gibt's ja die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Immobilie, ich bewerte die gerade, weil ich eine Immobilie kaufen möchte. Wenn man das abfragt, dann kann man ja schon mal die Kaufinteressenten rausfiltern. Hast du da so Erfahrungswerte, wie viele da zum Beispiel dadurch rausputzen aus dem Prozess?
Nee, leider nicht, weil die wenigsten Tools können das tatsächlich so, dass man es auch, also für mich zumindest sichtbar gemacht werden. Also intern können die das wahrscheinlich schon sehen, aber die wenigsten Bewertungsstrecken fragen es an der richtigen Stelle ab und ich kann es halt nicht tracken. Weil würde ich es tracken können, würde ich es sofort einrichten, weil dann würde ich das schon direkt quasi an Google auch wieder zurückgeben, zu sagen, hier, der macht zwar die Bewertung, aber das ist ein Käufer, sprich, der ist deutlich weniger wert, als das ist ein Eigentümer, der ist für mich sehr viel wert. Na, also wenn ich das unterscheiden kann in der Bewertungsstrecke, dann nutze ich das auch, aber bei den meisten kann ich das leider nicht. Also das vielleicht auch als Mini-Aufruf, baut das doch bitte gerne alle ein.
Ja, also ich habe jetzt mir die genaue Zahl nicht notiert, aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch, die ich mal bei einem Kunden tatsächlich auch gehört habe, der das dann auch gemessen hat. Also es war mindestens ein Drittel derjenigen, die den Wertfinder durchlaufen haben, die dann am Ende des Tages nur als Käufer sozusagen das ganze Prozedere einmal durchlaufen sind. Also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Alleine schon deswegen, weil man dann eben auf der Performance-Marketing-Seite dann nachsteuern kann und sich vielleicht auch die Arbeit ersparen kann, dass man die dann auch gar nicht anrufen muss, um sie vielleicht zum Thema Immobilie verkaufen anzusprechen. Ne?
Definitiv. Also, und das ist ja das im Prinzip, ich muss dann versuchen, wenn ich Feedback bekomme von einem Kunden und er sagt, da kommen nur Interessenten drüber, da muss ich gucken, wie sind die Leute eingestiegen? Habe ich die falschen Keywords drin? Ne? Das wäre mein erster Gedanke, weil die Leute tendenziell, wenn jemand nach Immobilienpreis oder sowas sucht, ist das meistens kein Verkäufer, sondern eher ein Interessent. Die Verkäufer, die suchen halt eher meine Immobilie bewerten, was ist mein Hauswert, Haus verkaufen, Wert ermitteln und so weiter, diese Sachen. Ne? Also so mit Preis, das ist immer so eine knappe Kiste, sage ich mal.
Ja,
und super Tipp. Zum Beispiel so Wohnung kaufen, Preis ermitteln, sowas ausschließen sofort, weil das sind Interessenten, die interessieren uns in dem Sinne für das nicht. Das nächste ist, dass ich die Anzeige überarbeite, also dass ich nochmal deutlich herausstelle, ich möchte hier Eigentümer ansprechen. Kann man zum Beispiel bei der Facebook oder bei Instagram sehr einfach machen, indem man schon für Immobilienbesitzer in der Region X. Ne? Also dass man direkt anspricht, wen will ich da eigentlich erreichen. Wer das immer noch überliest, der kommt auf die Landingpage. Also nächster Optimierungspunkt oder Möglichkeit ist dann halt, dass ich auf der Landingpage schon mal deutlicher hervorstelle, hey, das ist hier eigentlich nur für Eigentümer. Wenn ich das immer noch nicht lese, sondern in die Bewertungsstrecke reingehe, dann soll ich dort spätestens halt irgendwo dann die Auswahl haben, ich möchte eigentlich kaufen und spätestens dann was anderes sehen als jemand, der verkaufen will. Ja, also ich habe ganz viele Möglichkeiten der Optimierung. Ich muss sie aber einerseits kennen und auf der anderen Seite dann natürlich auch umsetzen. Ne? Also es bringt halt nichts, das zu wissen, was man machen könnte, sondern man muss es dann am Ende auch machen.
Ja, also wie du ja zu Recht auch hingewiesen hast, so allgemeine Agenturen, die halt jetzt keinen Branchenfokus auf das Thema Immobilie haben, die müssen sich das alles selber komplett erarbeiten. Ne? Und das sicherlich auch dann der Vorteil eines Experten wie dir, dass man ab Tag 1 diese Expertise dann eben auf dem Account drauf hat. Ne?
Würde ich jetzt mal definitiv Vorteil nennen, ja. Alleine auch, weil ich halt nur Immobilienunternehmen mache, sehe ich halt auch, was läuft bei anderen, kann die Learnings aus den anderen Accounts dann in alle anderen Accounts auch mit übernehmen. Und also jetzt wie zum Beispiel aktuell hat Google vermehrt suchen von einem großen Portal, auch auf die Makler Anzeigen ausgestrahlt, also mit ausgespielt. Und das habe ich halt bei zwei Accounts gesehen und habe es dann in allen direkt ausgeschlossen. Ne? Also dass es bei den anderen möglichst gar nicht erst auftritt. Wenn man das aber nicht sieht, weil man zum Beispiel das Portal nicht kennt oder nicht weiß, was die eigentlich machen oder warum das sein könnte, dann ja. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Immobilienmakler betreue und ansonsten aber viele, viele andere Online-Shops oder Fahrschulen und so weiter, die ganz andere Needs, also viel andere Notwendigkeiten haben, dann wird es für den Kunden dann am Ende halt nicht ganz so doll wie jemand, der halt nichts anderes macht.
Jetzt hast du eben an einer Stelle gesagt, du hast vier Augen auf dem Thema und die Hilfe der KI. Wie viel KI steckt denn im Bereich Performance-Marketing?
Wird immer mehr. Also wir sehen es jetzt bei Meta, aber auch bei Google, dass sie einerseits natürlich immer mehr maschinelles Lernen beziehungsweise künstliche Intelligenz, generische KI, also erstellende KI mit integriert, sei es jetzt um Gebote zu optimieren, also wie Kampagnen quasi noch erfolgreicher werden können. Aber da sehen wir halt dann schon, wenn Google nicht versteht, was ist ein Eigentümer, was ist ein Interessent, dann müssen wir ihm das irgendwie über Umwege beibringen. Und das ist ein harter Weg, weil es halt nicht so leicht ist wie ein Online-Shop, wo ich will rote Schuhe kaufen und dann kaufe ich rote Schuhe. Und das andere ist aber, wo mich die KI extrem unterstützen kann, ist das ganze Thema Erstellung von Anzeigen zum Beispiel. Ne? Also früher war es halt, ich habe zum Beispiel für das Thema Immobilienbewertung habe ich eine Kampagne, da habe ich eine Anzeige zum Beispiel drin gehabt. Dann habe ich vielleicht noch zwei, drei andere Anzeigen mit als Alternative reingenommen, um zu testen, was funktioniert besser, was funktioniert nicht so. Dann ist man irgendwann rübergegangen und hat gesagt, okay, jetzt unterteile ich das noch in Anzeigengruppen, also dass ich zum Beispiel für Wohnung bewerten, was anderes ausspiele als für Immobilien bewerten, für Haus bewerten, Grundstück bewerten. Habe dafür wieder drei verschiedene Anzeigen gemacht. Und jetzt mit KI kann ich das halt tendenziell auf Knopfdruck, kann ich mir da im Zweifelsfall halt 1000 Anzeigentexte rauslassen und die auch implementieren, ohne dass ich jetzt die größeren Aufwände habe. Und so kann ich natürlich dann viele Sachen testen, die ich so manuell vielleicht, wo ich bestimmte Ansprachen oder sowas, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo dann halt einfach die KI hergeht und vergleicht, was gibt's bei anderen, was funktioniert vielleicht gut. Ne? Das ist ja das generische im Prinzip aus dem Learnings, quasi dann was zu produzieren. Und das hilft mir natürlich extrem, dann neue, zum Beispiel neue Anzeigentexte, neue Visuals und so weiter zu bauen, die ich dann testen kann. Und da ist halt auch wieder, umso mehr Budget man hat, umso mehr Leuten man das zum Testen und zum Zeigen geben kann, umso schneller und umso besser wird es dann auch in Performance quasi, also in Ergebnissen, umschlagen. Mhm. Und jetzt noch weiter gespannt, also das Erstellen, da hilft es bei dem Lernen, wo könnten die besten Leute sitzen, die zu meiner Anzeige, zu meinem Ziel passen, ist natürlich noch das ganze Thema Automation. Also was passiert dann eigentlich, wenn so ein Lead gekommen ist? Oder wenn der auf eine Landingpage kommt, dass man dann eventuell die Landingpage so umbaut, dass es zur Anzeige passt und so weiter. Also wo ich jetzt vielleicht sage, ich habe 3 verschiedene Anzeigengruppen, Immobilie bewertende, Haus bewertende, Wohnung bewerten. Dann baue ich 3 Landingpages, die halt genau für diese Themen auch gebaut sind. Könnte ich in Zukunft dann halt auch sagen, okay, die wird dynamisch generiert, was direkt für den Suchbegriff, für den Anzeigentext und so weiter, die komplett darauf passt.
Ja. Geil.
Also solche Sachen kann man dann irgendwann mal machen. Ist jetzt zur Zeit noch nicht hundertprozentig ready, ganz einfach, weil die Erstellung noch zu lange dauert. Aber das ist einfach nur noch ein Ressourcenproblem. Sobald das quasi nicht mehr vorhanden ist, kann ich quasi für jeden eine eigene Landingpage bauen. Und das ist dann natürlich so hoch personalisiert im Rahmen des Möglichen. Natürlich Datenschutz muss man ja immer gucken, klar. Mhm. Aber dass es mich halt anspricht und dass ich dann auch halt sage, oh ja, das ist genau das, was ich wollte. Weil ich habe gerade eine Immobilie geerbt in Landkreis Konstanz und es ist gerade schönes Wetter draußen. ne? Also jetzt mal übertrieben gesagt. Und wenn ich da eine Landingpage habe, die genau diese Eigenschaften quasi abbildet, dann ist das natürlich die höchste Form oder die höchste Möglichkeit, dass derjenige dann auch konvertiert.
Das sind natürlich tolle Perspektiven. Ne? Also Google und alle anderen Player im Markt haben natürlich mega Interesse daran, die Konvertierung hochzubekommen. Sie sehen natürlich, das Problem liegt dann häufig beim Kunden, ja, weil die Landingpages, so wie du es eben auch gesagt hast, nicht optimiert sind und dann eben die Tools an die Hand zu geben, um dann dort auch die Optimierung herzustellen bei den Landingpages durch solche selbst generierenden Webseiten, das ist natürlich mega. Plus, es gibt ja auch bei Facebook mittlerweile die Möglichkeit, dass ich direkt dort meinen Lead lasse. Das ist sicherlich dann auch eine andere Variante, um die Konvertierung herzustellen, dass ich sozusagen die Lead-Abgabe direkt in die Anzeige integriere. Ist das jetzt auch ein Trend, den du sehen würdest, um die Konvertierung zu erhöhen?
Also tatsächlich, also das ist sind Lead-Ad-Formulare oder Instant-Formulare. Die gab es eigentlich schon immer, beziehungsweise schon sehr, sehr, sehr lange, haben aber immer nicht so richtig gut funktioniert. Aber es gab irgendwie einen Wechsel, weil ich muss sagen, so jetzt seit Anfang des Jahres beobachte ich, dass es eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert, wenn man es nicht zu kompliziert macht. Mhm. Facebook kann halt auf alle Eingaben reagieren, beziehungsweise kann sehen, was ich mache. Wenn ich den erst auf eine Landingpage schicke, kann es halt sein, durch Datenschutz, Cookie-Konsole und so weiter, dass es nur noch eingeschränkt möglich ist. Deswegen ist natürlich die Chance sehr hoch, dass Facebook am meisten an der Stelle oder Meta an der Stelle am meisten lernen kann. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Aber die Einfachheit lockt natürlich auch viele Leute an, die dann das Formular ausfüllen, obwohl sie eigentlich gar nicht die richtigen Leute sind. Also es wird unqualifizierter, aber dafür mehr. Und da muss ich mich dann halt entscheiden, gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Interessenten gehen, also Häuser oder Wohnungen verkaufen oder vermieten, will ich mehr Leute erreichen, also mehr Leads dann erhalten, dann kann ich das mit den Formularen auf jeden Fall machen auf Meta. Will ich aber doch mehr Qualität reinbringen? Sprich, die Leute sollen auf die Landingpage gehen, sollen angucken, die Bilder, Texte durchlesen und so weiter und erst dort die Anfrage stellen. Dann habe ich mehr Qualität, aber natürlich deutlich weniger Leads. Also mehr, weniger Kontakte. Und diese Mischung da an der Stelle zu finden, ist halt eine Sache, die muss man erfahren. Also ich hatte einen Kunden Anfang des Jahres, der hat Neubauprojekte in Düsseldorf und Umgebung. Und da hat man auch zuerst Leadforms. Das hat richtig gut funktioniert. Und irgendwann hat er gesagt, ja, jetzt will ich aber ein bisschen mehr Qualität reinbringen. Lass uns das doch mal testen, mit auf die Landingpage schicken und dort erst Kontaktformular. Ist deutlich weniger geworden. Dafür ist die Qualität aber deutlich gestiegen. Ja. Vom Preis her ist es gleich geblieben, muss man am Ende sagen. Von daher muss man mal gucken, was funktioniert für einen selber. Bei Miete zum Beispiel würde ich sagen, wenn es ein Objekt ist, was begehrt ist, immer erst auf die Landingpage, weil es nochmal so eine Zwischenhürde ist. Wenn es aber was schwer wegzukriegendes ist, dann eher schon als Leadform. Und da aber auch die Möglichkeit nutzen, dass ich zum Beispiel die Leads direkt in mein CRM reinbringen kann, um dann dort halt die Prozesse zu starten, weil eben durch die vielen Leute, die da anfragen, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht dazu passen, dass ich trotzdem mit denen quasi ohne möglichst viel manuellen Aufwand trotzdem die bedienen kann. Also dass die halt dann zum Beispiel ein Suchprofil hinterlassen oder andere Wohnungen anbiete und so weiter. Also da muss ich dann wirklich möglichst viel Automatismen dahinter schalten. Nicht, dass ich dann die ganze Zeit quasi mit den vielen Kontakten, die da entstehen, irgendwo das Problem habe, dass ich sie gar nicht mehr abarbeiten kann.
Ja, testen, testen, testen. Neue Wege gehen ist sicherlich etwas, was man im Blut haben muss, wenn man sich mit dem Thema Performance Marketing beschäftigt. Deswegen bin ich auch gar nicht so richtig ein Freund von auf Autopilot. Ja, also klar, Autopilot ist schön, der fährt es sich gemütlich, aber da kriegt man ja gar nicht so viel links und rechts mit von den ganzen Erfahrungen, die man so auf der Strecke sammelt. Ja, und deswegen, ja, zwischendurch mal Autopilot, ganz nett, ne? Aber einfach, man muss es probieren, ne?
Ja, und wenn man sich den, also du bist ja noch tiefer drin als ich, aber wenn man sich so mal den ganzen Prozess anguckt, kann ich ja mal sagen, okay, welche Stelle nehme ich mir und welche automatisiere ich dann? Und welche mache ich vielleicht bewusst nicht automatisiert? Ne? Also, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich bekomme 50 Immobilienbewertungsleads. Und die qualifiziere ich zum Beispiel, dass ich sage, wenn jemand einen ordentlichen Namen, eine ordentliche Telefonnummer hinterlegt hat, dann ist der höherwertig als jemand, der zum Beispiel keine Telefonnummer hinterlegt hat. Und dann sage ich halt, die eine Telefonnummer hinterlegt haben, die rufe ich auch persönlich an. Also die kriegen extra Betreuung. Solche Sachen zum Beispiel. Ne? Also wo ich halt zum Beispiel auch, da bin ich sehr viel im Austausch auch mit Elias Intrich, den kennst du ja auch. Da haben wir so ähnliches Mindset in der Richtung.
Local on top, also genau. Suchmaschinenoptimierungsexperte genau. Auch, kompletter Fokus auf die Immobilienbranche.
Und da sind wir sehr ähnlich unterwegs, weil wir gucken immer, wo machen wir etwas doppelt beziehungsweise mehrfach. Und wie kann man das eventuell an der Stelle vielleicht so weit runterbrechen, dass man es vielleicht nur einmal machen muss oder gar nicht mehr? Ne? Also bestimmte Sachen muss ich einfach nicht manuell machen. Und wenn ich dann ein Tool habe und inzwischen, also mit den ganzen, sei es jetzt Zapier oder Make.com, Integromat und so weiter, also wo ich auch so Abfolgen von Prozessen machen kann, dann baue ich das halt einmal ordentlich und dann wird mir die Arbeit genommen. Ne? Also so habe ich das zum Beispiel auch mit den Anzeigen genommen, dass ich mit den Anzeigenvariationen, früher habe ich die manuell geschrieben, inzwischen gebe ich bestimmte Parameter, lass mir das ausspucken und es wird direkt in die Anzeigen übernommen. Ich gucke aber immer noch manuell drüber, weil bestimmte Aussagen dürfen nicht getroffen werden. Das weiß aber die KI nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir erzielen den besten oder den Bestpreis oder sowas, dann ist das für den Makler im Zweifelsfall halt abmahnrelevant. Und deswegen gucke ich auch über jede Anzeige nochmal drüber. Aber da kann man dann einfach so eine Freigabeschleife machen, wo ich im Prinzip so freigegeben und dann geht's raus. Aber die ganze Erstellung, die ich vorher manuell gemacht habe, die mache ich halt nicht mehr. Ne? Oder das ganze Thema Monatsreportings. Also das, was oftmals kommt, ist halt auch, ja, ich kriege von meiner Agentur da hier so ein Reporting, da sind ganz viele bunte Zahlen und Diagramme drin, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was die machen. Ich sehe da natürlich schon ein bisschen mehr, weil ich die Zahlen kenne, aber ich weiß auch, warum die Leute das machen, beziehungsweise warum sie sich dahinter Daten verstecken, weil der Kunde kann es nicht nachvollziehen und sieht auch mal ganz nett aus, wenn man da so eine Excel-Tapete hat irgendwo. Und das habe ich mir irgendwann mal als Kritikpunkt für mich auch selber genommen und habe halt gesagt, okay, für mich gibt's verschriftlichte Sachen und deswegen gehe ich auch her und schreibe jeden Monat einen kurzen Bericht, wie lief's, was lief nicht, was kann man noch besser machen, was empfehle ich. Und dann gibt's aber hinten dran noch, da bin ich aber auch jederzeit noch am Optimieren, weil der Prompt noch nicht so toll ist. Ich lasse im Prinzip die Ergebnisse verschriftlichen und dann wird es da von ChatGPT an der Stelle schön gemacht und ein bisschen ausführlicher aufbereitet. Funktioniert aber noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Von daher, da bin ich auch noch am Basteln, dass das noch schöner wird. Weil wenn jemandem das erklärt, was die Zahlen bedeutet, ist das immer besser, als wenn ich bloß die Zahlen sehe.
Wie kann das Leben von Immobilienmaklern auch vielleicht ein bisschen vereinfacht werden? Wir reden über so viele Kanäle, ja, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, kommt ja gefühlt auch in regelmäßigen Abständen noch ein neuer Kanal dazu und überall muss man veröffentlichen und controllen. Wie kann da einem das Leben auch ein bisschen leichter gemacht werden? Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Hörer?
Das reicht vom einfachen Ablauf, der zum Beispiel ist, ich poste etwas auf Instagram und mache ein Cross-Posting auf Facebook. So poste ich es einmal und es wird aber auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Hat natürlich auch wieder ein paar Vorurteile und ein paar Nachteile. Noch intelligenter ist es dann halt auf Tools zu setzen. Zum Beispiel, ich nutze sehr viel Publer.io. Gibt auch einen Online-Kurs von mir. Und dort kann ich dann im Prinzip die Posts vorbereiten, kann die auch wiederkehrend machen. Ich kann die auch mit viele Punkte Immobilien zum Beispiel verknüpfen, dass bestimmte Sachen automatisch passieren. Zum Beispiel, dass meine Immobilien automatisch zu bestimmten Zeitpunkten verteilt werden. Und das kann mir schon das Leben extrem erleichtern, weil oftmals ist dann halt auch dieses, ja, wann soll ich denn das ganze Social Media noch machen zum Beispiel? Und da sage ich halt, naja gut, aber Immobilienmakler hat den Vorteil, ich kann bestimmte Themen immer wieder spielen. Sei es jetzt, wir waren erfolgreich, also verkaufte Immobilien, oder wir haben im Angebot aktuelle Immobilien. Das sagen Kunden über uns, also Google-Bewertungen. Das kann ich alles automatisch posten. Brauche ich mich nicht drum kümmern, habe ich schon mal 3 Postings die Woche. Dazu kommen dann noch solche Sachen wie Ratgeber, das Thema Immobilienbewertung, irgendwelche Klosare, also wo was erklärt wird und sowas. Das sind ja alles Themen, die kann ich alle 6, 7, 8 Wochen wieder spielen. Das richte ich einmal ein und dann kommt's wieder. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe die Woche irgendwie 6, 7 Postings, die eh automatisch kommen, und das reichere ich jetzt noch an, indem ich zum Beispiel dann nach alle 2 Tage sage, ich bin gerade bei einer Hausbesichtigung und guckt euch das doch mal an hier oder so bewerte ich eine Immobilie, ich nehme euch mal mit. Also dass man so diese Live-Sachen, die kann man dann einfach manuell einstreuen und die Sachen, die eh eingeplant sind, also die, wie nennt man das, generischen Sachen, die kommen dann halt automatisch. Aber so nehme ich mir den Druck, jeden Tag was machen zu müssen, weil es ist ja vorausgeplant.
Sehr gut. Robert, vielen, vielen Dank für deine Story und den Deep Dive ins Thema Performance und Social Media Marketing.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Meine Abschlussfrage. Im Hinblick auf mögliche interessante Gäste, die du vielleicht vorzuschlagen hast. Was kommt dir da in den Kopf?
Also spontan würde ich, also nicht ganz spontan, aber ich würde dir empfehlen, weil du ja sehr tief in dem Thema CRM drinne bist, dich mal zu connecten mit dem Oliver Bader von Doris Bader Immobilien aus Luzern. Dann würde der Podcast ja auch ein bisschen internationaler in Richtung Schweiz. Weil die haben da wirklich nach einer Odyssee bezüglich CRM sich entschieden, dann was Eigenes zu bauen. Und das ist richtig cool geworden. Ich bin begeistert, was sie da machen. Es ist natürlich nicht für jeden geeignet, aber die Herangehensweise, wie man auch, mit welchen Leuten man das macht, wie man das umsetzt, warum man das macht und so weiter. Also ich glaube, da könnte Oliver dir ein sehr, sehr spannender Gast sein.
Ja, hört sich super spannend an. Und wir hatten ja mit dem Christian Evers von Evernest auch schon jemanden, der auch den Weg gegangen ist, das CRM-System selber zu entwickeln. Aber vielleicht auch eine andere Größenordnung, ne? von Makler. Hast du ein Gefühl dafür, wie groß der ist?
Mhm. Ne, Evernest ist ja fast schon eher eine Franchise-Kette, kann man ja fast schon, also ja, schon deutlich größer. Und Doris Bademobilien, das ist, ich glaube, das sind 15 Leute aktuell, ja, im Luxus- oder Premium-Segment, halt in der schönen Zentralschweiz in Luzern am Vierwaldstätter See.
Wunderbar.
Also es ist...
Hört sich nach einer schönen Ergänzung an.
Es ist tatsächlich was komplett anderes, weil auch die Leute, mit denen die zusammenarbeiten, sind andere als jetzt so der normale Makler, sage ich mal. Mhm. Ja, also die haben ganz andere Ansprüche und von daher ist es definitiv spannender.
Super. Ganz herzlichen Dank, Robert. Vielen Dank auch an unsere Hörer, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt und macht's gut, liebe Hörer. In 2 Wochen gibt's den neuen Podcast und dann werde ich sprechen mit... Ich weiß es noch gar nicht, mit wem ich sprechen werde. Also lasst euch überraschen.
Tschüss, danke.
Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.